I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufitz.
Mein erster Gast ist Christoph Maria Herbst. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Kaufitz und werde euch in den kommenden Wochen interessante Gespräche rund um die Themen Hörbuch und Hörspiel servieren. Wie entstehen Hörbücher? Wie wird man Sprecherin oder Sprecher? Und wie verlegt man eigentlich Hörbücher? Ich hoffe, dass dieser Podcast ein paar Antworten auf Fragen dieser Art aufspüren kann. Ich lade euch ein, mit mir einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Vielleicht erst einmal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin kein professioneller Journalist oder Moderator. An dieser Stelle möchte ich mich schon einmal vorab entschuldigen, falls es mal hier und da etwas knirscht. Aber ein Profi bin ich irgendwie dann doch, denn ich bin Programmmacher, Lektor, Produzent und Regisseur beim Argon Hörbuchverlag in Berlin. Und weil mir immer wieder interessante Menschen begegnen, die Hörbücher bzw. Hörspiele machen, wuchs die Idee, dass ich euch einfach etwas teilhaben lasse an all den Gesprächen, die im oder rund um ein Tonstudio geführt werden. Einige von euch kennen vielleicht schon meinen Podcast Kleine große Welt, in dem ich besondere und schöne Kinderhörbücher vorgestellt habe. In diesem neuen Podcast Tonspur geht es aber in erster Linie um das Gespräch. Es wird also vorrangig getalkt. Viele spannende Menschen werden mir begegnen und einige geben sehr amüsante Anekdoten zum Besten. Freut euch zum Beispiel auf Dietmar Bär, die Parlando-Verleger Waltraud und Christian Brückner, Max von Thun, die Väter der Tonys Hörfiguren oder auf einen der Produzenten der Titania Medienhörspiele. Den Anfang macht aber Christoph Maria Herbst. Und ihr könnt jetzt mit dabei sein. Heute hat es mich ins Rheinland verschlagen, meine alte Heimat, genauer gesagt nach Köln, in das wunderbare Tonstudio Spotting Image. Und mir gegenüber sitzt jetzt der Schauspieler, Hörbuchsprecher, Synchronsprecher und überhaupt Duftetyp, Christoph Maria Herbst.
Auf das Duftetyp hatte ich noch gewartet, genau. Sonst wäre es nicht vollständig gewesen. Nee, hallo, ne? Hallo Dirk.
Hallo Christoph. Ja, wir wollen natürlich dem Publikum da draußen auch verraten, was wir hier heute machen. Wir nehmen ein Hörbuch auf, genauer gesagt ein Kinderhörbuch.
Noch genauer, haben wir es schon aufgenommen?
Ja, wir haben es aufgenommen.
Genau, wir sind nämlich gerade fertig geworden. Und der Titel dieses wirklich besonders schönen Kinderbuchs ist?
Ich und meine Chaosbrüder, Alarmstufe Umzug.
Das schreit nach einer Reihe. Wird es eine? Oder hängt das von irgendwelchen Faktoren ab, die größer sind als wir?
Ja, sowohl als auch. Du hast auch noch nicht für Band 2 zugesagt.
Den muss ich erst mal lesen. Ich kann ja nicht blind irgendwas zusagen. Aber Ich und die Chaosbrüder, könnte ich mir vorstellen, ist dann der immerwährende Obertitel.
So sieht's aus.
Mhm. Und dann gibt's vielleicht, müssen wir die Autoren mal fragen, immer verschiedene Alarmstufen?
Nö. Es gibt schon einen Band 2.
Aha. Mhm. Darfst du verraten, wie der
Titel
heißt?
Titel weiß ich nicht so hundertprozentig, gerade irgendwas mit auf der Suche nach dem Staubsauger.
Ach so, also der heißt jetzt nicht Alarmstufe Staubsauger.
Nein,
sondern
die Alarmstufe ist nicht mehr drin. Aber bleiben wir erstmal bei dem ersten Band. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Hörbuch einlesen zu wollen?
Dass wir uns endlich mal wiedersehen.
Ja.
Weil ich glaube, das darf man an dieser Stelle doch mal verraten, dass du mein allererster Hörbuchregisseur bist und warst.
Ja.
Das war Wann war das? Irgendwann im letzten Jahrhundert.
2004, glaube ich.
Da war das Klima noch in Ordnung. Ja. Also war gar nicht im letzten Jahrhundert, war 2004.
Anfang der 2000.
Aber trotzdem unfassbare 15 Jahre her. Und das war der Vollidiot von Tommy Out.
Und trotzdem, wir haben uns wiedererkannt.
Ja gut, jetzt wusste ich aber auch, dass du heute hier bist. Und da mir alle anderen Gesichter bekannt vorkamen, dachte ich, der da, der mich an irgendjemanden erinnert, das kann nur der Dirk Kaufmann. Nee, Quatsch. Ehrlicherweise habe ich dich tatsächlich sofort wieder erkannt. Und wir haben irgendwie auch gleich so aneinander anknüpfen können, wie wir und wo wir damals aufgehört haben.
Ja, also.
Der Vollidiot ist damals komplett durch die Decke irgendwie gegangen. Und wir hoffen, dass wir jetzt mit den Chaosbrüdern hier diesen Kreis zum Schließen bringen.
Ja, und du bist ja dann auch richtig durch die Decke gegangen.
Ich habe dir eigentlich meine komplette Karriere zu verdanken. Ja. Ich habe das schon verstanden. Und ich hier sind 50 Euro. Vielen Dank dafür. Ein kleiner Anteil an dem.
Ich finde es sehr schön, dass du dieses Fass aufgemacht hast. Das wollte ich und damit
ja, muss man ja schon machen.
Genau. Was mir ja auffällt, ist, wenn man sich mal so deine Kinderhörbuchauswahl ansieht, also da finden sich so tolle Titel wie die Furzgeschichte Jo Raketenpo oder
ein Pupsbuch.
Ja, oder du liest auch sehr gerne die Abenteuer der beiden Schulpflegel Miles und Niles. Man könnte dir fast so ein bisschen so einen Hang zum Chaos und zur Rebellion unterstellen.
Ja, das könnte man, wenn ich diese ganzen tollen Bücher selber geschrieben hätte. Aber ich habe die ja nie gesucht. Aber du hast schon recht, die finden mich. Und ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Aber es kann schon sein, dass ich immer so auf der Suche bin nach so einer männlichen Pippi Langstrumpf. Und bei dem Pupsbuch war es dann, wenn mir der Karlau gestattet ist, eben nicht Pippi Langstrumpf, sondern Popo Langstrumpf. Und Miles und Niles sind, ja, also alle, die du aufgezählt hast, liebe ich als, möchte fast sagen, als wären es meine eigenen Kinder. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefenpsychologie abgleiten, aber vielleicht lebe ich da ein bisschen alles das aus, was ich in meiner Kindheit nicht ausgelebt habe, weil ich es nicht durfte vielleicht, aber weil ich auch nicht so sehr den Drang hatte. Ich glaube, ich bin so ein Spätzünder und habe immer alles auf später verschoben. Und es könnte sein, dass so dieses Widerborstige und dieses Sturm und Drang und Revoluzzerhafte, was diese Kinder in den genannten Hörbüchern in ihrer Kindheit alles schon ausleben, ich jetzt Jahre, Jahrzehnte später einfach auslebe, indem ich die entsprechenden Hörbücher dazu einlese. Würde für mich zumindest Sinn machen, weil ich war schon ein erschreckend artiges Kind.
Losgelöst bist du auch, wenn das Mikrofon aus ist. Also wer dich kennt, weiß, dass du einfach ein ganz witziger Typ bist. Und
ja, ich bin jetzt jemand, der gibt ja so viele Leute, die eine Affinität zur Komödie oder haben oder Komiker sind oder waren, die im echten Leben dann hochdepressiv sind und abends immer weinend in die Kissen fallen und so. Das ist bei mir tatsächlicherweise alles nicht der Fall. Da bin ich auch ganz froh drum, dass das nicht so ist.
Du bist aber auch im Erwachsenenhörbuch sehr unterwegs. Du bist sowieso auch ein sehr belesener Mensch. Was muss denn ein gutes Buch in deinen Augen haben?
Also ein gutes Buch, damit ich es zu einem Hörbuch mache, muss einfach dem Umstand Rechnung tragen, dass ich das Gefühl habe, man kann es gut vorlesen. Es gibt Bücher, die, auch wenn ich jetzt kein Beispiel parat habe, die sind total super zum Lesen, zum selber lesen, zum selber sich diese Welt irgendwie erschaffen und auch dann mal super dazu geeignet, drüber einzunicken. Und das kennen wir alle, dass man die letzten drei Zeilen 17 Mal nochmal liest, kommt aber einfach nicht in die nächste. Aber natürlich gibt's auch Hörbücher, bei denen man ganz toll einschlafen kann. Ich kriege ja von den Hörbüchern, die ich mache, immer so Belegexemplare und an Freunde und Familie reiche ich die dann auch gerne weiter. Das sind Freunde und es sind tatsächlich auch noch meine Freunde, die mir ganz unverhohlen ins Gesicht sagen, ach toll, wieder was zum Einschlafen. Das meinen die dann aber gar nicht böse, sondern die, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die lässt sich von meiner Stimme, lässt die sich quasi in Morpheus Arme hinein.
Das lässt tief blicken.
Ein bisschen schon. Ich habe das nie vertieft. Ist wirklich eine sehr gute Freundin, wie gesagt, noch. Und ja, also so ist es immer eine Frage, wann ist ein Hörbuch ein gutes Hörbuch? Wann ist ein Buch, das sich wirklich gut eignet, um daraus ein Hörbuch zu machen? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, immer so eine, letztlich so eine gefühlte Entscheidung für mich. Sehr viel Spaß machen natürlich Bücher, die einen hohen Dialoganteil haben, ne? Weil das sorgt dann im Hörbuch, um es dann zum Hörbuch zu machen, für eine unglaublich große Dynamik. Und da gehen die Amplituden dann nach oben und unten und es kann eigentlich gar nicht langweilig werden. Dann kann man so in verschiedene Stimmen oder Dialekte oder Tonarten switchen. Das macht dann schon, glaube ich, dem Hörer, der Hörerin Spaß und mir dann auch. Aber das ist jetzt auch nicht, kann ich auch nicht generell sagen, weil ich mag auch Bücher total gerne, die eher so was Episches haben. So Jonathan Safran Foer zum Beispiel oder Sachbücher, wo überhaupt kein Dialog vorkommt. Ich weiß es nicht. Also ich mache gerade viele Worte und kann dir eine richtige Antwort nicht geben. Es muss mich irgendwie begeistern und faszinieren und dann will ich mit meiner Begeisterung die Leute anstecken.
Dann frage ich dich direkt mal im Anschluss, du giltst ja auch als einer der erfolgreichsten Hörbuchinterpreten hierzulande. Setzt sich das auch etwas unter Druck? Machst du dich davon frei oder spürst du diesen Druck? Also bist du sehr ehrgeizig oder hast du manchmal auch so das Gefühl, das kann ich jetzt nicht so die Leistung vollführen, die da irgendwie von mir abverlangt wird. Wie gehst du damit um?
Nee, da verspüre ich ehrlicherweise keinen Druck. Ich bin auch oft gefragt worden, weil ich ja viel Theater gemacht habe und dann ins Fernsehen irgendwie ging. Und dann der allererste Kinofilm, ob das nicht ein ungeheurer Druck gewesen wäre, jetzt auf einmal Kino, das spürst du nicht. Du merkst ja nicht, dass du gerade für die Leinwand was machst. Die Arbeit ist immer dieselbe. Und du bringst immer, also ich meine ich jetzt mit du, ich bringe immer dieselbe Demut mit, wenn ich arbeite. Ob das jetzt eine Arbeit ist vor der Kamera oder ich würde jetzt an einem kleinen Off-Theater in irgendeiner kleinen Stadt, würde ich nicht anders proben, als wenn ich am Schauspielhaus Hamburg proben würde. Da bin ich dann immer ganz bei mir. Und das ist, wenn ich Hörbücher mache, genauso. Da spüre ich jetzt nicht den Druck, dass ich gerade einen Preis von der Hörbuchkritik oder den Deutschen Schallplattenpreis oder sowas gekriegt habe. Und denke dann irgendwie, oh Gott, das nächste Buch, das ich jetzt im Hörbuch mache, das muss ich jetzt daran messen lassen, was ich gerade für einen Preis gekriegt habe. Nee, das sind immer so Momentaufnahmen, so Preise, das sind Motivationssteilvorlagen. Klar, es macht auch Spaß, dann Kolleginnen und Kollegen zu treffen und mit denen was zu trinken. Aber nach dem Hörbuch ist vor dem Hörbuch. Und das nächste Hörbuch hat dann wieder seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und ich lese ein Hörbuch immer so ein, dass ich mir selber gerade folgen kann und mir selber zuhöre. Und ich muss mich selbst in dem Moment, wo ich es vorlese, auch wenn das jetzt total bipolar klingt, ich muss selbst Spaß daran haben, wenn ich es mir vorlese. Und natürlich lese ich es dem Kollegen in der Technik und meiner Regisseurin oder meinem Regisseur vor. Und deshalb gucke ich beim Einlesen auch gerne den Kollegen, die damit beteiligt sind, durch die Scheibe, durch die man getrennt ist von den Kollegen, ins Gesicht. Weil da nehme ich dann auch leiseste Regungen wahr und dann weiß ich, da funktioniert gerade was.
Ach, du liest gar nicht vom Blatt ab, sondern du sagst den Text auswendig auf.
Ja, aber das ist doch bekannt. Ich lerne die Bücher, die ich einlese, habe ich vorher natürlich alle auswendig gelernt. Aber das ist so eine alte Schauspielerkrankheit.
Nee, aber sag doch mal, wie bereitest du dich denn vor?
Lesen, 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 lesen. Es gibt Kollegen, die drucken sich das Hörbuch aus und machen sich dann ganz viele, weiß ich nicht, Atemsymbole an den Rand in verschiedenen Farben. Das Wort muss betont werden, hier etwas länger werden, hier mit einem Crescendo arbeiten, da accelerieren. Also das sieht hinterher aus wie so eine Partitur von einem Komponisten. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Nicht aus Faulheit, sondern weil ich das Buch lese und dann habe ich die Geschichte und auch den Ton und den Gestus des Buches quasi damit inhaliert. Und dann lese ich das vor und dann gebe ich mich meistens so dem Flow hin. Mein großer Traum ist mal, wirklich ein Buch gar nicht zu kennen und Prima Vista einzulesen. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz tolle Momente draus entstehen.
Ich kenne einige Interpreten, die das machen.
Das ist dann aber reine Faulheit.
Stelle ich jetzt einfach mal. Das ist auch
du,
Talent.
Ich hatte überhaupt keine Zeit.
Ja, das ist auch wirklich Talent. Also ich kenne wirklich welche. Ich habe ja auch immer das Vorteil gehabt, dass meistens hört man es, wenn Prima Vista gelesen wird, weil die Bögen nicht stimmen. Aber es gibt wirklich Talente, die es hinkriegen. Die lesen laut einen Satz und sind schon mit den Augen 6 Sätze weiter. Ich weiß nicht, wie das geht.
Genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Man ist eigentlich klar voll in dem Satz, den man gerade liest. Ist aber schon ein Schritt weiter. Das ist echt eine Übungssache, ja.
Eine andere Übung von dir ist das Synchronisieren. Du bist in vielen Kinderfilmen auch zu hören, jetzt aktuell in Angry Birds 2. Mich hat ja Peter Hase ganz fasziniert.
Ja, Peter Hase ist toll. Peter Hase gibt es auch einen zweiten Teil, habe ich jetzt gerade erfahren.
Genau. Darfst du das schon sagen?
Das darf ich schon sagen, ja. Ja, ich glaube schon. Da freuen sich ja alle schon drauf. Der wird, glaube ich, nächstes Jahr in die Kinos kommen. Von dem ersten Teil waren alle komplett geflasht und begeistert und der Verleih Sony eben auch. Und haben die gesagt, der ist so super gelaufen. Wäre mir ja blöde, wenn wir nicht einen zweiten in Auftrag geben.
Ich auch. Und ich muss dir natürlich jetzt die Frage stellen, die man allen Synchronsprechern stellt.
Oha.
Bist du Peter Hase persönlich begegnet?
Ah, muss ich erst einen Schluck Alkohol trinken, bevor ich diese Frage mache. Könnte man glauben, ne? Weil der Film ist so unfassbar, das sieht so unfassbar real aus, als hätten da irgendwelche Dokumentarfilmer in einem Busch gehockt und auf ein paar Hasen die Kameras gehalten. Jein, würde ich mal sagen. Auf eine gewisse Weise schon, weil wenn du dich dann über Tage im Synchronstudio mit so einer Figur beschäftigst, dann kommt die einem unfassbar real vor.
Also ich kann den Film auf jeden Fall allen empfehlen, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja. Gibt's auf DVD und Blu-ray.
Der ist auch für toll. Erwachsene eben toll, nicht nur für Kinder. Das ist großartig. Ein richtiger, klassischer Family-Entertainment-Film. Der funktioniert, glaube ich, in allen Altersgruppen. Und jetzt gerade hatten wir Premiere mit Angry Birds Teil 2. Und der ist auch toll. Ist halt auf eine ganz andere Weise toll. Ist mehr so ein bisschen Popcorn-lastiger.
Wenn man sich mal so deine Karriere ansieht, also du bist Schauspieler, Hörbuchinterpret, Synchronsprecher, du hast auch schon eine Laudatio bei der Goldenen Kamera gehalten.
Die es ab nächstem Jahr nicht mehr geben wird. Gibt es da auch einen kausalen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Das müssen andere entscheiden.
Ja, Christoph, ich kommentiere das jetzt nicht.
Das ist lieb.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Musikalbum oder die Ballettinszenierung.
Ja, ich habe auch mein eigenes Buch geschrieben, das kommt ja auch noch dazu. Also ich tummel mich tatsächlich in verschiedensten Medien und versuche meinen Beruf wirklich so breitbeinig, wie es geht, irgendwie auszuloten, um zu gucken, was geht und so. Buch werde ich, glaube ich, so schnell nicht nochmal schreiben, weil da habe ich festgestellt, das ist mir zu einsam. Und ich bin einfach qua meiner Herkunft, nämlich vom Theater kommend, so ein Ensemble-Mensch, ne? Und es gibt eigentlich nichts Einsameres, als alleine da morgens gemäß dem Motto Early Bird Catches the Worm möglichst ganz früh schon am Schreibtisch zu sitzen, noch vor Sonnenaufgang und dich dann von so einem weißen Blatt Papier da anstarren zu lassen, dass du jetzt irgendwie vollschreiben musst, möglichst intelligent und unterhaltsam. Das kann ich irgendwie, würde ich jetzt nicht nochmal machen. Habe ich aber ausprobiert, war auch gut. Musikalbum, tja, ich habe ja als Stromberg schon ein bisschen gesungen. Lass das mal den Papa machen. Der war auch sogar mal unter den Top, bei Media Control, unter den Top 50. Das ist gar nicht so schlecht.
Nee, ist nicht schlecht.
Also Gesangskarriere habe ich im weitesten Sinne auch schon hinter mir. Also ich habe eigentlich eine große Zukunft hinter mir.
Sehe ich absolut. Early Bird trifft eigentlich jetzt auch meine nächste Frage. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wann ging das denn eigentlich bei dir los? Also wann hast du gemerkt, Mensch, ich möchte Schauspieler werden?
Ganz, ganz früh. Ich habe in den 80ern eine Banklehre gemacht bei einer großen deutschen Bank. Und da war mir schon vor der Banklehre klar, dass ich Schauspieler werden möchte. Also so lang liegt das schon zurück.
Und so unterschiedliche Branchen, Bank und Schauspieler?
Ja, so unterschiedlich vielleicht nicht, weil die Leute, die da am Verkaufstresen dir irgendeinen Sparvertrag über 30 Jahre verkaufen, müssen auch immer gute Schauspieler sein. Habe ich ja alles erlebt in meiner Bankzeit.
Daher auch die Stromberg-Inspiration?
Nee. Das wäre toll, wenn ich den Stromberg erfunden hätte. Das haben ja andere geschrieben. Das ist ja eigentlich ein englisches Format, wie hinlänglich bekannt, von Ricky Gervais für die BBC entwickelt, unter dem Namen The Office, und wurde von uns, die wir uns davon haben inspirieren lassen, dann quasi ins Deutsche adaptiert. Also mit uns meine ich jetzt nicht mich, sondern brillante Autoren. Und ich habe es dann gespielt und wurde gecastet dafür. Also es ist nicht so, dass mir die Rolle in den Schoß gefallen ist. Ich war einfach der Beste. Ich glaube, auf diesen Satz kann man es runterbrechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich als Stromberg geboren worden wäre, auch wenn das viele glauben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich spiele natürlich so einen Dienstleistungskrüppel, wie den Stromberg spiele ich natürlich lieber, als dass ich Gefahr gelaufen wäre, mich zu einem tatsächlichen solchen zu entwickeln. Mhm. Und das hätte passieren können, wenn ich bei der Bank geblieben wäre. Also da, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Deshalb habe ich frühzeitig mich davon wieder entfernt. Und das war so ein bisschen so ein Deal mit meinen Eltern. Ne? Nach dem Motto, mach doch was Vernünftiges. Und die Sätze kennen wir ja alle.
Die Klassiker.
Also jetzt nicht von meinen Eltern, aber vielleicht jeder von seinen Eltern. Mhm. Und ja, dann habe ich halt erstmal diese kaufmännische Lehre abgeschlossen und danach habe ich das gemacht, was ich wollte, nämlich versucht, Schauspieler zu werden, genau.
Und du bist hochkomisch, du hast ja schon ein sehr komisches Gespür. Gibt es da irgendwelche Vorbilder? Also hast du das irgendwo hergenommen? Loriot, Monty Python werden ja gerne genannt, Muppet Show.
Ja, total. Also all die genannten könnte ich jetzt sofort unterschreiben. Das Werk von Vico von Bülow habe ich, glaube ich, mit der Muttermilch eingesogen. Da haben sich meine Eltern damals schon in der Sitzgruppe sitzend bei den 2-3 Programmen, die es damals nur gab, schon weggeschmissen.
Es gibt viele Leute, die können nicht drüber lachen.
Echt?
Ja.
Das ist aber, glaube ich, das ist ein Mensch, mit dem ich nicht möchte. Ist das so eine jüngere, nachwachsende Generation?
Also ich stelle immer wieder fest, es gibt Menschen, die können darüber nicht lachen.
Okay.
Und das sind auch meistens auch Menschen, die auch meinen Humor nicht verstehen.
Sind das echt umgekehrt. Menschen? Ja, spannend. Sind wir noch nicht begegnet, aber klar. Kann es verstehen, habe aber kein Verständnis dafür.
Okay,
wechseln wir mal. In Abwandlung eines Satzes von Loriot würde ich sagen, ein Leben ohne Loriot ist möglich. Aber sinnlos. Nein, es gibt natürlich viele andere Vorbilder. Das, ich bin ja in der Zeit groß geworden. Da wurden neben mir und über mir andere groß, zu denen man aufschaute, deren Schallplatten, Langspielplatten und Musik und Kassetten, Chromdioxid und so weiter, damals man kaufte. Dieter Hallervorden, Otto Waalkes, rauf und runter gehört. Und ich habe die Jerry Lewis-Filme damals auch alle geguckt und das waren schon so Inspirationsquellen, auf jeden Fall.
Wenn man sich mal deine Hörbuchlesungen anschaut, also Erst wieder da, hast du gelesen, sehr erfolgreich, die Erdmännchen-Krimis von Moritz Matthies, natürlich die Tommy Jaud-Titel. Du hast aber auch Klassiker wie Stefan Zweig, Kurt Tucholsky oder sogar auch Michael Endes Wunschpunsch gelesen. Und du hast den Knigge und das bürgerliche Gesetzbuch gelesen.
Und die Straßenverkehrsordnung.
Ach, das hast du, ja stimmt, das hast du ja auch noch gelesen.
Naja, ich war jung und brauchte kein Geld, aber man zwang mich mit viel Charme.
Ja, aber was, ich wollte dich fragen, was fehlt da noch? Also hast du noch Ziele?
Der Koran im Original. Aber das lasse ich andere machen. Der ist nicht mehr viel, ne? Und trotzdem lasse ich mich von meinen Lieblingsverlagen immer wieder begeistern.
Gibt es denn einen
Christoph,
Autor?
Christoph, hier ist was Schönes. Würdest du das einlesen wollen?
Aber gibt es einen Autor oder ein Buch, den oder das du so magst, dass du sagst, das würde ich gerne mal lesen?
Also ehrlicherweise war da bisher Branche immer schneller als ich.
Das ist doch schön.
Ja, total.
Also wenn
das sind dann auch alles
so
Profis, so wie du und andere begabte Menschen, die in dem Beruf, also deren Brotberuf das ist, was ich ja quasi nur zwischendurch mal mache, die da viel mehr am Puls der Zeit sind und die neuesten Schocker da irgendwie schon auf dem Nachttisch liegen haben. Und da stapeln sich bei mir vielleicht noch die Sachen aus dem letzten Jahrzehnt oder so. Ich habe so tolle Sachen gemacht, wo ich vielleicht Jahre später gesagt hätte, Mensch, daraus müsste man doch mal ein Hörbuch machen. Auch Sachbücher. Ich habe die China Study damals beispielsweise.
Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen.
Eingelesen oder ich habe, da sind so wahnsinnig tolle, ich habe von Sorat Venka einen unfassbar verstörenden Thriller eingelesen, Still. Der hat mich damals so umgehauen. Ich habe damals mit dem Rauchen wieder angefangen. Also auch das kann Kunst
das evozieren. Das kann passieren.
Dass man aufs falsche Gleis irgendwie
das rutscht. Das ist ja schon Method Acting.
Das war schon Massive Acting. So massiv war das.
Aber China Study, da sprichst du was an. Denn auch ein Christoph Maria Herbst hat seine ernsten Seiten.
Was? Nein, das verbitte ich mir.
Naja, aber in China Study, der komplette Titel lautet China Study, die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise. Und du hast jetzt jüngst Jonathan Safran Foer, oder Foer, wird er glaube ich ausgesprochen, Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können, eingelesen.
Ja, das sind alles so Herzensbücher. Da würde ich ehrlicherweise noch Geld mitbringen, um die lesen zu dürfen. Mhm. Das mache ich dann mit, also...
Also diese Themen sind dir schon wichtig. Umwelt, gesunde Ernährung, das treibt dich schon um.
Ja, total. Also da würde ich mir fast auch noch wünschen, dass da mehr käme an der Stelle. Weil an der Stelle entwickle ich fast so einen gepflegten missionarischen Eifer. Und dann das Gefühl zu haben, das liest man jetzt ein und das werden dann Tausende und Abertausende von Menschen hören und da vielleicht ein bisschen was mit in ihr eigenes Leben rüberholen, finde ich faszinierend, weil es auch so gut ist eben. Es ist gut. Die Bücher heißen ja nicht, wie ich endlich es gelernt habe, mit dem Rauchen zu beginnen, sondern das ist ja immer das Gegenteil. Und das finde ich toll. Man muss mal so pathetisch ausdrücken, wenn es uns mit der Arbeit, die man tut, es gelingt, das Leben für alle so ein kleines Stückchen lebenswerter und besser zu machen, ist doch fantastisch. Also da, weil du eben das von Ehrgeiz sprachst, eine Sache, die mir eigentlich ziemlich fremd ist, also sowohl Ehre oder Ehrgefühl, so ein mittelalterliches Wort, mit dem ich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, genauso wie Geiz. Und auch die Kombination daraus ist mir fremd. Aber bei diesen gerade genannten Themen, da entwickle ich tatsächlich sowas wie mehr als nur ein Sportsgeist.
Wir sind das Klima, ist gerade erschienen und du hast mir eben erzählt, jeder sollte es hören.
Lesen oder hören, ja. Man muss Jonathan Safran Foer natürlich und seine Schreibe mögen. Das ist schon ein spezieller Autor. Ich finde ihn toll. Ich durfte von ihm schon Hier bin ich einlesen. Aber das Thema ist natürlich aktuell. Ich fürchte, es wird auch aktuell bleiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und Foer nähert sich diesem Thema halt mit seinen fantastischen erzählerischen Mitteln, über die er einfach verfügt. Er schreibt brillant. Und ich glaube, dass man nach dem Genuss des Buches oder nach dem Hören des Hörbuchs ein Stück ein anderer sein wird als vorher. Und das ist natürlich toll, wenn Kunst das schafft.
Eine andere Sache, für die du dich sehr engagierst, für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Wie kam's zu dieser Unterstützung?
Da hat mich ich bin jetzt seit über 10 Jahren Botschafter und Pate des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe, hat mich vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren ein Kollege angesprochen, ein Autor meiner damaligen Serie Stromberg, und hat gesagt, ich würde dir so gerne mal eine Institution vorstellen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Kinder-Jugendhospiz. Und dann habe ich natürlich so reagiert, wie die allermeisten reagieren. Und gesagt, Hospiz? Sag mal. Und dann auch noch Kinder und Jugend. Schlimmer geht's ja wohl gar nicht. Mhm. Und dann bin ich Gott sei Dank über meinen Schatten gesprungen und habe dem Hospiz dann einen Besuch abgestattet und bin da mit so offenen Armen empfangen worden. Und die Stimmung da war so lebensbejahend und so gelöst. Und die Begegnungen mit den Jugendlichen und Kindern eben mit diesen lebensverkürzenden Krankheiten haben mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann gerne da Botschafter und Pate geworden bin. Ja.
Machen wir jetzt an der Stelle mal einen Cut. Das ist jetzt hier für einen Podcast, dieses Interview. Hörst du selber Podcasts eigentlich?
Zu wenig, leider. Immer wenn ich mal bei einem hängen bleibe, über irgendeinen Streamingdienst oder mir einer von einem Podcast erzählt und ich den dann suche und aufrufe, denke ich immer, da hätte ich jetzt selbst gar nicht gefunden. Da bin ich vielleicht noch so ein bisschen altertümlich unterwegs. Aber ich bin jemand, der beispielsweise auf längeren Autofahrten oder auf längeren Zugfahrten, und Zugfahrten sind ja leider Gottes oft länger, als man sie geplant hatte, jemand, der total gerne anderen zuhört. Also ich werde das auf jeden Fall verstärken und vertiefen.
Ich glaube auch, dass das noch ein Riesending werden wird in Deutschland. In den USA ist es schon ein Riesenmarkt. Lassen wir uns überraschen, was da noch alles kommt. Gut, letzte Frage. Was können wir denn an spannenden neuen Projekten von dir in der nächsten Zeit erwarten?
Ich habe die große Freude gehabt, letztes Jahr mit dem Sönke Wortmann einen Kinofilm zu drehen, Der Vorname. Der lief
allen bekannt, glaube ich, also war ja wirklich in aller Munde.
Ja, auch. Der lief ganz prima im deutschen Kino und hatte der Sönke Wortmann da, glaube ich, so ein bisschen Blut geleckt, mit mir zu arbeiten, und hat mich dieses Jahr besetzt für seinen neuesten Kinofilm. Den haben wir gerade abgedreht. Der hat noch keinen Titel, der Arbeitstitel lautete Contra. Da spiele ich einen sehr arrivierten und sehr charismatischen aber auch leicht narzisstisch gestörten Rechtsprofessor. Und das Ganze ist diesmal keine Komödie. Also da, wo der Vorname ja eine Komödie reinsten Wassers war, oder man nennt es vielleicht Salonkomödie, Gesellschaftskomödie und Kammerspiel, ist dieser neue Film eher eine Dramödie, falls es sowas gibt, und ist eher ein Roadmovie, der so, wo wir so in ganz Deutschland eigentlich gedreht und gespielt haben. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, kommt nächstes Jahr im Oktober in die Kinos.
Das heißt, wir können auch eine andere, neue Facette nochmal von dir sehen.
Für andere wird die neu sein. Ich wusste, dass ich die immer schon hatte, aber wird halt nicht immer alles so auf und abgerufen von einem. Ne? Man steht dann gerne, weiß jetzt nicht, ob das ein deutsches Problem ist, das haben Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern vielleicht auch diese Thematik, dass sie ganz schnell immer ein Label kriegen und dann wird die Schublade wieder zugemacht und abgeschlossen. Der Schlüssel wird ganz weit weggeschmissen.
Das macht das Leben leichter.
Ja, für die Belabeler, aber nicht für die Belabelten. Ja, und in Deutschland ist es dann tatsächlich, das habe ich schon oft gemerkt, dass Darsteller und Darzustellender miteinander verwechselt werden. Aber da will ich gar nicht lamentieren, alles gut. Also das kommt, und dann habe ich letztes Jahr März gegen März gedreht. Das ist so eine sehr schöne Scheidungskomödie.
Mit Annette Frier?
Mit Annette Frier, Michael Wittenborn und anderen ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, das geht in die zweite Staffel. Da fangen die Dreharbeiten jetzt im Oktober an. Genau.
Sehr schön. Christoph, ich hoffe, dass wir noch ganz viel von dir sehen und hören werden. Ich persönlich freue mich auf Peter Haase, vor allen Dingen.
Zu Recht.
Du hast ihn ja auch noch nicht gesehen.
Nee, aber die Jungs machen natürlich einen tollen Job. Und ich hatte bei Angry Birds schon Angst, dass es einen zweiten Teil gibt. Und dann war der auf einmal besser als der erste Teil. Und da kann man bei Peter Haase...
Ich gehe davon aus, dass Peter Haase nicht sterben wird.
Der wird selbstverständlich nicht sterben, sowie Hauptfiguren niemals sterben. Und ich glaube, die Jungs machen da auch so einen tollen Job, dass denen auch für den zweiten Teil wieder was Geniales einfallen wird.
Das hoffen wir. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und dann bis bald.
So machen wir's. Tschüss.
Tschüss. Ja, und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ihr Christoph jetzt auch mal in Aktion hören möchtet. Und da gibt es etwas ganz Exklusives. Eine erste Hörprobe von Ich und meine Chaosbrüder. Wir sprachen eben über dieses Kinderhörbuch. Das erscheint erst im Februar 2020, aber heute und hier kommt schon mal ein Eindruck.
Ich bin Bela. Und mein größter Wunsch auf der Welt ist endlich ein eigenes Zimmer. Im Moment habe ich nämlich eins zusammen mit Ben, ist mein kleiner Bruder, und der ist erst 5. Wenn ich mal nicht gucke, nimmt er immer sofort Figuren aus meiner Monstersammlung, die steht über meinem Bett auf einem Regal. Und das will ich nicht, denn erstens sind das meine, und zweitens macht er immer alles kaputt, weil er überhaupt nicht vorsichtig ist. Bei Skeleton hat er zum Beispiel einfach die Beine nach oben gebogen und jetzt ist sogar eins abgebrochen.
Aber der musste aufs Klo und das geht nicht im Stehen,
hat Ben gesagt, und das fand ich noch blöder, weil das auch noch gelogen ist. Skeleton muss nicht aufs Klo. Er ist nämlich ein Skelett. Da würde das Trinken ja sofort rauslaufen. Und außerdem kann man wohl im Stehen Pipi machen, nur Mama erlaubt das nicht. Ben lügt echt immer. Und dabei guckt er dann auch noch so babyhaft, und das hasse ich.
Mann, Mama, brülle ich und stampfe mit dem Fuß auf. Du hörst überhaupt nicht zu.
Endlich stoppt das Wasserprasseln, und dann wird die Duschtür von innen aufgerissen, und zwar so schnell, dass es quietscht.
Bela und Ben,
ruft Mama. Ihre Augen sind dabei zu, weil er nämlich Shampoo über das Gesicht läuft.
Ich dusche. Und ich verstehe kein Wort. Ben hat Skeleton ein Bein abgebrochen,
brülle ich in den Nebeldampf.
Aber der musste Pipi, Mama,
kreischt Ben. Jetzt ist Schluss, ruft Mama. Mir ist gerade piep egal, dass Skeleton beim Pinkeln ein Bein verloren hat. Ich will nämlich einmal in Ruhe duschen. Nur ein einziges Mal. Und zack, knallt sie die Duschtür einfach wieder zu. Das gibt's doch wohl nicht. Ben dreht sich mit Schwung auf dem Absatz um und dann streckt er mir auch noch die Zunge raus und rennt einfach weg.
Immer bist du für Ben,
rufe ich, und auf einmal fühle ich mich richtig schlecht. Irgendwie ganz jämmerlich. Und deshalb kommen nun sogar noch Tränen in meine Augen.
Mama, schluchze ich, Jetzt weine ich auch noch.
Da geht die Duschtür wieder auf, aber diesmal langsamer, und Mama guckt mich an. Dann atmet sie tief ein und wieder aus, und schließlich seufzt sie: Bela. Ihre Stimme klingt jetzt nicht mehr genervt, sondern eigentlich ganz lieb. Natürlich darf Ben nicht einfach deine Figuren nehmen. Wir besprechen das gleich beim Frühstück und suchen eine Lösung. Okay? Das finde ich jetzt in Ordnung, und deshalb ziehe ich die Nase hoch und renne los, um Ben zu sagen, dass er gleich richtig Ärger kriegt.
Das Hörbuch »Ich und meine Chaosbrüder – Alarmstufe Umzug« von Sarah Welk erscheint im Februar 2020 und kann jetzt schon vorbestellt werden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge von Tonspur. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Falls ja, freue ich mich über eine schöne Bewertung. Ihr könnt mir auch schreiben unter tonspur@argon-verlag.de oder für weitere Informationen einen Blick in die Shownotes werfen. Wenn ihr zukünftig keine Folge verpassen möchtet, könnt ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren. Ihr findet ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei all den Leuten, die mir geholfen haben. Danke an meine Kollegin Sabine, die im Büro mir den Rücken frei hält. Dominik für die wunderbare Musik. Sabine meinte übrigens, als sie die Musik hörte: Mensch, Dirk, das bist du. Irgendwie klingt das nach Literatur und ein bisschen Disco. Na dann. Ein Danke auch an Patrick vom Auratonstudio, wo wir die Tonspur zum Strahlen bringen. Beim nächsten Mal ist der Schauspieler und Kinderbuchautor Max von Thun mein Gast. Wir sprechen über sein Werk Der Sternenmann, Kinderliteratur im Allgemeinen und natürlich über seine interessante Karriere. Für heute sage ich Tschüss, alles Gute, euer Dirk.